Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich wieder in eurer Mitte zu sein. Ich hoffe, das mit der Technik funktioniert. Ja, das tut es. Ich grüße euch einmal von der gestrigen Mitgliederversammlung von Evangelium für alle. Da haben wir wieder die Belange der Mission besprochen und da gab es Grüße und dann von uns, unserer Gemeinde in Nürtingen, auch herzliche Grüße. Ja, ich möchte mit euch heute Morgen zwei Kapitel in der Bibel anschauen, die gar nicht so stark von sich aus bekannt zu sein scheinen. Sie sind eher unscheinbar, so wie die Person, um deren Geschichte es dort geht. 1. Mose 26 und 27. Aber bevor wir zu diesen zwei Kapiteln kommen, es ist gut, wenn man sich mal ganz grob die Einteilung und die Inhalte eines ganzen biblischen Buches merken kann. Und da will ich mit euch mal so nochmal. Ja, genau. Man kann sich den Inhalt und den Aufbau von 1. Mose, dem ganzen Buch, ganz einfach merken mit acht Begriffen. Es sind acht Worte, vier Worte mit dem Buchstaben S und dann vier Namen. Also S wie Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Sprachverwirrung. Das sind die Kapitel 1 bis 11. Das ist Gottes allgemeine Geschichte mit den Menschen, ungefähr 2.500 Jahre Geschichte. Und dann ab Kapitel 12 bis 50 vier Namen: Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Das sind ganz grob 200 Jahre Geschichte. Und damit kann man sich ganz leicht 1. Mose merken oder die Inhalte. 4S und vier Namen: Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Sprachverwirrung, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Und jetzt machen wir es wie in der Kinderstunde, alle zusammen, um das einfach mal zweimal zu üben, so, um sich so dann zurechtzufinden, auch in einem biblischen Buch. 3, 4. Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Sprachverwirrung, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Genau. Und jetzt machen wir das Ganze schon mal ohne Blatt, nochmal. Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Sprachverwirrung, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Ja, genau. Dankeschön. Ja, das Leben von Abraham, das wird in 1. Mose in 14 Kapiteln geschildert. Ganz ausführlich lesen wir das. Kapitel 12 bis 25. Das Leben von Isaak, seinem Sohn, wird nur in zwei Kapiteln notiert. Kapitel 26 und 27. Und da bin ich auch schon bei der Überschrift, die mir so eingefallen ist, als ich über Isaaks Bedeutung nachgedacht habe. Ich habe diese beiden Kapitel überschrieben mit dem Satz: Isaak, ein Segensträger zwischen den Stühlen. Isaak, ein Segensträger zwischen den Stühlen. Was meine ich damit? Dieses Bild hier verdeutlicht den Gedanken. Wir sehen hier drei schöne Sessel. Sie sind alle drei miteinander verbunden. Sie gehören zusammen. Aber der mittlere Stuhl, der ist sozusagen dazwischen platziert. Wenn ihr mal genau hinschaut, der rechte und der linke Stuhl, die haben beide Beine. Der mittlere nicht. Er könnte für sich alleine genommen gar nicht stehen. Der linke und der rechte Stuhl haben beide Armlehnen, der mittlere nicht. Er leiht sich die Option der Armlehne von den beiden anderen Stühlen. Ohne Beine und ohne Armlehne ist der mittlere Stuhl zwar ein Stuhl, aber er befindet sich sozusagen zwischen den Stühlen. Seine Funktion ist ohne die beiden anderen nicht wirklich denkbar. Und so ähnlich empfinde ich für das Leben von Isaak. Isaak war ja der Sohn der Verheißung. Auf den haben wir alle gewartet. Abraham und Sarah ihr Leben lang. Fast 14 Kapitel wartet man auf den Sohn der Verheißung. Um den geht es. Und dann ist dieser Sohn der Verheißung relativ kurz in der Heilsgeschichte Thema. Nur zwei Kapitel. Und nach diesen beiden Kapiteln geht es schon um den Sohn des Sohnes der Verheißung, um Jakob. Und das dann auch wieder recht ausführlich in weiteren starken 10 Kapiteln. Das erste Zwischenstück kannst du schalten, Vitali, genau. Das erste Zwischenstück aus Isaaks Leben als Segensträger habe ich überschrieben mit dem Satz zwischen Abrahams Glauben und Israels Namen. Lesen wir mal 1. Mose 26, die ersten 6 Verse. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaak in Gerar. Gott spricht mit Isaak in seinem Leben zweimal persönlich. Und das eine von zwei Malen, in denen der Herr mit Isaak selbst spricht, das findet sich hier in Vers 2. Gott weist Isaak an, nicht nach Ägypten zu ziehen, sondern als Fremdling in dem Land zu bleiben, obwohl wieder eine Hungersnot droht. Meine Hungersnöte und der Erzväter ist eine ganz eigene Geschichte. Ne? Abraham soll nicht, zieht aber nach Ägypten während einer Hungersnot. Isaak will, ist auf dem Weg dahin, zieht aber nicht nach Ägypten. Und Jakob zögert und will nicht, soll aber nach Ägypten ziehen während einer Hungersnot. In Vers 12 wird dann deutlich, Isaaks einfacher Gehorsam Gott gegenüber war ein Segen. Dort steht, er erntete oder er säte und erntete in demselben Jahr hundertfältig. Was mir auffiel, nächste Folie. Mit Isaak redet der Herr zweimal in seinen 180 Jahren Lebenszeit. Bei Abraham finden wir das Reden Gottes zu ihm in fast jedem Kapitel. Als er berufen wird in Kapitel 12, als Erneuerung der Verheißung in Kapitel 13, bei der Ankündigung von Isaaks Geburt in Kapitel 15, als der neue Bund eingeführt wird in Kapitel 17, als es um Sodom und Gomorra ging in Kapitel 18, Sarah wurde durch Gottes Reden gerettet in Kapitel 20, als Gott Sarah Recht gab, was Hagar anging in Kapitel 21, die Anweisung, Isaak zu opfern in Kapitel 22, mindestens 8-mal redet Gott zu Abraham. Und bei Jakob ganz ähnlich. Im Traum, Kapitel 28, Gott warnt Jakob wegen Laban in Kapitel 31. Jakob sieht Engel Gottes in Kapitel 32. Dann kämpft Jakob mit Gott in Kapitel 32. In Kapitel 35 befiehlt Gott ihm, umzuziehen, einen Altar zu bauen. Und dann sagt er ihm ganz persönlich, du bekommst einen neuen Namen, Israel. Und das letzte Mal in Kapitel 46, als Gott ihm erlaubt, mit der kompletten Sippschaft nach Ägypten zu ziehen. Mindestens 7-mal redet Gott mit Jakob, mit Isaak 2-mal. Nicht, dass das weniger wert gewesen wäre, ich möchte das nur mal herausstellen. Isaak als Person, als Segensträger, hatte einen äußerst prominenten Vater und einen äußerst harten, windigen Sohn. Abraham ist bekannt für seinen Glauben. Die Bibel ist voll davon mit Referenzen auf den Glauben Abrahams. Knapp 250 Mal wird er erwähnt. Und Jakob ist bekannt für seine listigen Versuche, Esau zu umgehen, wegen der Geschichte mit seiner Familie. Die Bibel erwähnt ihn oft 180 Mal allein in 1. Mose. Also sein Name steht als Synonym für ein ganzes Volk. Für was ist Isaak bekannt? Da muss man schon länger nachdenken und dann fallen einem vielleicht 3 Dinge ein. Er hat Brunnen gegraben, ist abends auf das Feld gegangen, um zu beten, und er ließ sich von Jakob in Bezug auf den Segen überlisten. Selbst die Romanze, wie Isaak zu seiner Frau kam, war nicht wirklich seine, sondern war Vater Abraham zu verdanken. Er hat den Knecht losgeschickt, um für Isaak eine Frau zu suchen. Nächste Folie. Und so mutet Isaaks Geschichte an. Nicht so spektakulär wie die seines Vaters, nicht so dramatisch wie die seines Sohnes. Er war der Segensträger zwischen dem Glauben seines Vaters Abraham und dem Stammvater eines ganzen Volkes, seinem Sohn Jakob. Schaut mal Vers 3 bis 5, da sagt Gott das so zu Isaak. In Vers 3 sagt er ihm, sei ein Fremdling in diesem Land. Das ist Isaaks Position. Mit Gottes Segen, ich will dich segnen. Er soll ein Träger dieses Segens sein. Und in Vers 4 wird dann deutlich, das Land wird Gott seinem Samen geben. Auch der Segen für die Welt, für die Völker soll durch ihn kommen. Und in Vers 5, was ist die Begründung? In Vers 5, die Begründung, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist. Isaak ist das Zwischenstück zwischen dem Glauben Abrahams und Jakob, dessen Name Israel die Bezeichnung einer Nation wurde. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich glaube, sehr wahrscheinlich gleicht dein und mein Leben eher dem Leben eines Isaak als dem Leben eines Abraham oder dem Leben eines Jakob. Unser aller Leben ist viel unspektakulärer, als wir das oft meinen. Es gleicht eher dem Alltag Isaaks, der tagsüber Brunnen gräbt, abends zur Gebetsstunde geht und dann und wann die Streitigkeiten in seiner Familie regeln musste. Dein und mein Leben gleicht weniger dem von Abraham, der Lot mit einer Armee befreien musste, oder Jakob, dem ein Kind aus der Familie in die Sklaverei verkauft wurde. Und gar nicht so selten kommt es vor, dass Kinder im Schatten ihrer Eltern stehen oder an dem Leben und Dienst ihrer Eltern bewertet werden. Oder dass man Kinder hat, die intelligenter sind als einer selbst, die einen selbst in den Schatten stellen mit ihrem Erfolg. Und man sich selbst oft so fühlt, als ob man zwischen den Stühlen sitzt. Die Söhne von Billy Graham zum Beispiel, das waren immer die Söhne von Billy Graham. Hat man sie gesehen, hat man sie immer in Bezug zu ihrem Vater gesehen und bewertet. Und oft geht es dann so, wie die FAZ das mal in einer Überschrift brachte, Kinder von Prominenten, viel Glanz, wenig Halt. Viel Glanz, wenig Halt. Aber bei Isaak war das nicht so. Viel Glanz, ja, aber er hatte auch viel Halt. Er hielt fest am Gott seines Vaters Abraham. Er hörte auf den Gott seines Vaters Abraham. Und das machte ihn dann nicht zu dem, der zwischen den Stühlen saß und dort sitzen geblieben ist, sondern es machte ihn zum Segensträger zwischen den Generationen. Gott konnte durch ihn den Segen, der für die Welt vorgesehen war, den konnte Gott weiterführen, weil Isaak in Gerar wohnen geblieben ist. Er war schon auf dem Weg nach Ägypten, er zog runter an den Philistern vorbei und dort blieb er dann. Und weil er in der Zeit der Hungersnot nicht seinen eigenen Weg ging, sondern den Weg Gottes. Und so konnte Gott ihn segnen und letztlich uns durch ihn. Das nächste Zwischenstück aus Isaaks Leben als Segensträger, zwischen Nachgeben und Aufgeben. Lesen wir 1. Mose 26 ab Vers 13. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich auch. Darum nannte er ihn Sitna. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechebot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Das Stichwort in diesem Abschnitt ist Brunnen, Brunnengraben. Und wir sehen hier Isaak zwischen Nachgeben und Aufgeben. Was tut Isaak? Er macht nichts Neues. Er macht das, was sein Vater schon gemacht hat. Er gräbt erst einmal die alten Brunnen wieder aus, die sein Vater Abraham gegraben hatte. Dann gibt er nach im Streit und gibt diese guten Brunnen ab, gräbt neue. Um die gibt es wieder Streit. Er gibt nach, aber nicht auf und gräbt einen neuen. Nächste Folie. Als wir im November letzten Jahres in Paraguay waren, habe ich auch ein paar Tage mitgeholfen, einen Brunnen zu graben. Und ich sage euch, es ist mühselige Arbeit. Und wir hatten Strom und eine Schlaghammerbohrmaschine. Und dann gräbst du Brunnen und dann stößt du auf Wasser. Dann musst du das Wasser schnell ausschöpfen und dann schnell Tiefe machen. Und dann kommt wieder Wasser und es ist heiß und die Mücken stechen. Brunnengraben ist kein Spaß, aber es ist lebensnotwendig, damit man Wasser hat. Isaak, der Segensträger zwischen Nachgeben und Aufgeben. Isaak hat nachgegeben und sehr oft angefangen, neue Brunnen zu graben. Er hat sich nicht auf den Streit eingelassen, weil er wusste, der Herr hat ihm den Segen verheißen. Und so sind damals in der Gegend viele Brunnen entstanden, von denen alle Menschen in der Gegend am Ende profitiert haben. Aber die Frage, vor der Isaak stand, war: Ich bin hier ein Fremdling und dieses Land soll einmal meiner Nachkommenschaft gehören. Wird das wohl so kommen bei so viel Widerstand? Soll ich bleiben? Soll ich kämpfen? Soll ich nachgeben oder sogar aufgeben? Nächste Folie. Dieser Abschnitt ist in Isaaks Leben ist für uns als Kinder Gottes, denke ich, ein Bild mit drei Motiven. Das erste Motiv ist das Motiv eines Läufers, der einen Langstreckenlauf läuft. Und zwar die lange Strecke zwischen Anfang und Ende. Wisst ihr, am Anfang, wenn der Startschuss gefallen ist beim Wettrennen oder beim Marathon, da schauen dir die Leute zu und rufen dir ermutigende Worte zu. Und am Ende, kurz vor dem Ziel, wenn du in die Endkurve eintrittst und man dich wieder sieht, dann motivieren sie dich, dass du das Ende erreichst und feuern dich an, das letzte Stück alles zu geben. Aber dazwischen, zwischen den Stühlen, zwischen dem Anfang und dem Ende, zwischen Montag und Sonntag, da schaut dir keiner zu. Da läufst du lange alleine. Da motiviert dich keiner von außen. Und so ist das Leben Isaaks gewesen. Brunnengraben. Immer wieder dieselbe Arbeit. Jeden Tag das Gleiche. Schafe versorgen, Knechte anweisen, Streit schlichten, Kompromisse finden, Brunnen graben, Arbeit im Dreck, in der Tiefe, in der Hitze. Nichts Glamouröses, nichts Besonderes, nichts Überirdisches. Endlos, der gleiche Trott, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Zwischen Nachgeben und Aufgeben. Isaak hat nicht aufgegeben. Er hat diesen Lauf im Glauben vollendet, im Alltag. Als Segensträger in diesem ganzen Alltag, der bestimmt war von Brunnengraben und Wiederbrunnengraben, war das Ganze für ihn, für seine Sippschaft und für die Menschen drumherum letztlich am Ende ein Segen. Es gab da nämlich viele Brunnen mit viel Wasser. Das ist das erste Motiv auf dem Bild in diesem Abschnitt in Isaaks Leben. Und das zweite Motiv ist das Motiv eines in die Ferne Schauenden, eines in die Zukunft Schauenden, eines Glaubenden. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist vor allem dann wichtig, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss und denkt, was soll das? Wo ist der Sinn? wenn die ganze Arbeit umsonst war, wenn es mühsam ist, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss, weil einem die Brunnen zugeschüttet werden, immer wieder, da musst du wissen, was das eigentlich das große Ziel ist, worauf du hinsteuerst. Und Isaak wusste es. Isaak blieb dran im Glauben, auch dann, wenn Gott lange Zeit nicht zu ihm gesprochen hat. Er blieb Gott treu. Er gab nach, als Abimelech ihn fortschickte. Er gab nach, als die Knechte der anderen seine Brunnen verstopften. Er gab nach, als sich Streit um einen Brunnen anbahnte. Aber er gab nicht auf. Er blieb im Glauben. Er sah die Zukunft. Und das dritte Motiv ist das Motiv eines Beters. Wisst ihr, Isaak hat in seinem Leben nichts Großartiges geleistet. Er hat keine Hochhäuser gebaut, sondern Brunnen gegraben. Aber in Kapitel 24, wenn ihr eine Seite zurückblättert, da wird er uns folgendermaßen vorgestellt, als Rebekka romantisch reitend auf einem Kamel zu ihm kam. Da heißt es in Vers 62 in Kapitel 24, und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Isaak war jemand, der nicht aufgegeben hat, weil er eine Person war, die zur Abendzeit auf dem Feld war, um zu beten oder um nachzudenken, so kann man dieses Wort auch übersetzen, um Gott zu begegnen. Woher kam er? Von einem Brunnen. Und was verband Isaak mit diesem Brunnen? Gott, der Lebendige, der mich sieht. Das war der Name dieses Brunnen. Und da haben wir das Geheimnis, warum Isaak zwar nachgegeben hat, aber nie aufgegeben hat. Gott sieht mich und ich sehe deshalb die Zukunft. Isaak war einer der Stillen im Lande. Nicht auffällig durch großartige Leistungen, sondern aufgefallen ist Isaak, weil Gott ihn segnete. Abimelech hat ihn weggeschickt, weil Gott ihn segnete. Und je weiter Abimelech und Konsorten ihn von sich wegschickten, desto mehr erkannten sie, eigentlich waren wir Gesegnete, als Isaak in unserer Nähe war. Wisst ihr, in diesen zwei Kapiteln kommt das Wort Segnen im Zusammenhang mit Isaak 28 Mal vor. Das ist ein ganz starker Begriff für das Leben Isaaks. In Galater 4, 28 heißt es, wir aber, jetzt geht es um uns, wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wir, du und ich, sind nach der Art und Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Mit anderen Worten, uns geht es ähnlich wie Isaak. Auch dein und mein Leben, dein und mein Glaube im Alltag spielt sich nicht selten ab zwischen Nachgeben und Aufgeben. Gebe ich meinem Kind jetzt nach oder gebe ich die Erziehung auf? Unser Alltag gleicht dem Läufer zwischen Start und Ziel, dem keiner zuschaut, den niemand anfeuert. Es gleicht dem Glaubenden, der Tag für Tag, der Tag aus Tag einen Brunnen graben muss, dann wieder nachgeben muss und dann wieder einen Brunnen graben muss. Und es gleicht dem Beter, der sich immer wieder daran erinnern muss, du bist ein Gott, der mich sieht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu den Gemeinschaften zusammenkommen, denn genau da machen wir das. Wir erinnern uns daran. Das ist ja übrigens auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Ne? Der Brunnen, an dem Gott Hagar mit Ismael begegnet ist, an dem Brunnen war Isaak abends. Von dort her betete er zu Gott. Und auch auf diese Weise hat er zwar nachgegeben, aber seinen Glauben nie aufgegeben. Und deshalb endet diese Episode in Isaaks Leben mit folgenden Worten. Schaut mal, Vers 24. Das war die zweite Situation, das zweite Mal, dass Gott selbst zu ihm sprach. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Und das ist auch für uns, die wir oft in einem ähnlich tristen Alltag stehen, eine große Ermutigung. Isaak, der Segensträger, zwischen nachgeben und nie aufgeben. Nächste Folie. Das nächste Zwischenstück aus Isaaks Leben als Segensträger zwischen Gottes Plänen und eigenen Plänen. Lesen wir 1. Mose 27, Vers 1 bis 4. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich es esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Die meisten von uns kennen nun, was kommt. Rebekka bekommt das mit. Sie hilft Jakob, Isaak und Esau zu betrügen. Dann muss Jakob fliehen und Rebekka sieht ihn nie wieder. Isaak meint, er wird alt und wird sterben. Isaak hat ab diesem Zeitpunkt noch mindestens 20 Jahre gelebt. Jakob hat ihn noch gesprochen, nachdem er seine Zeit bei Laban verbracht hat, dort 14 Jahre gearbeitet hat, seine Kinder gezeugt hat und seine Herden und dann wieder zurückgekommen ist. Und das ist der Punkt. Isaak macht Pläne, das ist schon mal sehr gut, dass er sich auf seinen Tod vorbereitet, schon 20 Jahre bevor er eintritt. In Vers 2 heißt es: Ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Viele Kinder Gottes machen das heute nicht. Sie schieben die Vorbereitung auf das Ende immer wieder hinaus, bis es dann zu spät ist. Isaak will die Sachen regeln. Sein eigener Plan sieht vor, Esau zu segnen, den Erstgeborenen. Und Gottes Geschichte geht dann aber ganz anders. Ich persönlich bin beim Nachdenken über diese ganzen Segnungen hier auf folgende Überlegungen gestoßen. Ihr könnt mir nachher gerne widersprechen, aber ich habe Folgendes überlegt. Jakob hat bei Esau das Recht der Erstgeburt mit einem Mittagessen gekauft. Ganz grob bedeutet das, Jakob hatte jetzt das Recht, doppelt zu erben. Er bekam das doppelte Erbe beim Tod Isaaks. Das hatte also nicht Esau, sondern Jakob. Gut, das hatte er. Jetzt wollte Isaak Esau segnen. Wenn wir uns den Segen einmal anschauen, den er Esau geben wollte, den aber Jakob bekam, dann stellen wir Folgendes fest. Schaut mal, Kapitel 27, Vers 28, nur mal so. Der Segen, da heißt es: Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Es ging um irdische Üppigkeit, also es ging um gute Ernten. Es ging also um eine rein äußerlich gute materielle Versorgung. Vers 29, Völker sollen dir dienen, die Geschlechter sollen sich vor dir beugen, sei der Herr deiner Brüder. Also auch das, es ging um irdischen Einfluss, es ging um Macht über andere Stämme und Völker und um die Vorrangstellung vor den Geschwistern. Es ging um Gottes Gunst. Eigentlich ein normaler Segen. Er hatte nichts mit dem Messias zu tun, nichts mit dem Segen Abrahams. So einen Segen bekamen sicherlich auch die Nachbarskinder, die dort in der Gegend gelebt haben. Ich persönlich denke, dieser Segen war für Esau gedacht. Er war nie für Jakob gedacht. Aber nun hatte Jakob nicht nur das doppelte Erbe, nein, er hatte sich auch den irdischen Segen Gottes erschlichen. Vers 33 lesen wir, sagt Isaak: Ich habe ihn gesegnet und er wird auch gesegnet bleiben. Und auf Vers 36, da sprach er, Esau: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir weggenommen und siehe, nun nimmt er mir auch meinen Segen. Und jetzt kann ich das wirklich sehen, wie Isaak so sich am Kopf kratzt und sagt, oder Esau fragt: Hast du mir denn keinen Segen zurückbehalten? Und jetzt Isaak so kratzt sich am Kopf und denkt: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Ich habe alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn auch versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Und als Jakob dann flieht, rief Isaak ihn noch einmal zu sich. Und jetzt kommt's. Er macht ihm keine Vorwürfe wegen dieser List. Nein, er segnet ihn ein drittes Mal. Dieses Mal mit dem Segen Abrahams, dem heilsgeschichtlichen Segen. In Kapitel 28, Vers 3 lesen wir das. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und da haben wir es. Hier haben wir die Linie. Abraham, Isaak, Jakob, der Segen Abrahams, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott Abraham gegeben hat. Und schaut mal, liebe Geschwister, so war Isaak ein Segensträger. Er hat wirklich viel in seinem Leben Gutes ausgesprochen über seine Lieben. Segnen heißt ja Gutes reden über. Er hat Gutes ausgesprochen über seinen Lieben. Aber Jakob hat sich drei Segen erschlichen. Esau ging leer aus. Isaak wusste, der Segen Abrahams, der wird über Jakob weitergegeben, denn als Rebekka schwanger war, hat Gott zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das wusste Isaak. Und so hat Isaak Pläne gemacht, aber es kam anders als geplant. Isaak war ein Segensträger zwischen Gottes Plänen und eigenen Plänen. Und wisst ihr, Isaak hat Gottes Führung angenommen. Er hat sich einverstanden erklärt mit dem, was passiert ist. Er hat sich nicht dagegen aufgelehnt. Das vierte Zwischenstück aus Isaaks Leben als Segensträger: zwischen familiären Fronten. Lest mit mir 1. Mose 26, Vers 34 und 35. Als aber Esau 40 Jahre alt war, nahm er Judith zur Frau, die Tochter Beris des Hethiters, und Basmat, die Tochter Elons des Hethiters. Die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer. Die Schwiegertöchter, ne? Isaak hatte viel Kummer mit den Schwiegertöchtern. Und wir lesen weiter, 1. Mose 28, Vers 6 bis 9. 1. Mose 28. Als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, ihm gebot und sprach, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Padan Aram zog. Als Esau auch sah, dass Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans nicht gern sah, da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat als Frau hinzu, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots. Nächste Folie bitte. Isaak zwischen familiären Fronten. Zwischen Jakob und Esau, zwischen sich und Rebekka, zwischen Rebekka und den Schwiegertöchtern, zwischen sich und den Schwiegertöchtern. Da war was los in Isaaks Familie. Isaak erlebte Geschwisterkonflikte mit, als Esau und Jakob sich um die Gunst des Erbes rankten. Esau erlebte Lüge, Betrug und Täuschung. Er selbst täuschte Abimelech, was die Beziehung zu seiner Frau anging. Seine Frau Rebekka trickste ihn aus für ihren Lieblingssohn Jakob. Isaak erlebte Schwierigkeiten beim Kinderkriegen mit. Rebekkas Schwangerschaft war durch die Zwillinge keine einfache. Isaak erlebte Probleme um Reichtum, Erbe und Besitz. Esau tritt sein Erbe leichtsinnig an Jakob ab. Seine Frau und sein zweiter Sohn manipulieren das Familienerbe zu ihrem Vorteil. Isaak erlebt Vergeltungsgedanken mit. Er wusste, Esau konnte dem Jakob seine Winkelzüge wegen des Erbes nicht vergeben. Er wollte Jakob umbringen. Esaus Frauen, Judith, Basmat und Mahalat, das sind mal gute Namen vielleicht für Kinder, falls ihr noch welchen Namen sucht, ne? Diese drei Frauen, das waren Vergeltungsmaßnahmen gegen Rebekka und Isaaks Einstellung zu den Frauen aus Kanaan. Isaak erlebte Konflikte zwischen Eltern und Kindern, ne? Das alte Problem von Papas Liebling, Mamas Liebling. Die Kinder wurden bevorzugt. Und wie oft hat wahrscheinlich er und seine Frau Rebekka den Satz gesagt, wie konnte Esau nur diese Frauen heiraten? Liebe Geschwister, ein ernüchterndes Bild. Isaak zwischen familiären Fronten. So viele Konflikte in seiner Ehe, in seiner Familie, zwischen seinen Kindern, und ich vermute, er ist 180 Jahre alt geworden. Mit 60 hat er geheiratet. 80 fing es vielleicht an. 100 Jahre andauernd schwelende Konflikte. 100 Jahre. Auch das war Isaaks Leben, das unserem Leben sicher näher steht in seiner Alltäglichkeit. Und trotz all dieser Konflikte strahlt in Gottes Wort die Beschreibung heraus, was Isaak segnete seine Kinder. Selbst als Esau bitter heulte und sagte, hast du nur einen Segen, kannst du mich nicht wenigstens mit irgendetwas segnen? Selbst da fand er noch Worte, die Esau einen zwar schwachen, aber immerhin einen kleinen Lichtblick gaben. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 27, Vers 39. Und das führt mich zum letzten Zwischenstück aus Isaaks Leben, zwischen den Generationen. Isaak war ein Segensträger zwischen den Generationen. Sein Leben fühlte sich manchmal so an, als ob er zwischen den Stühlen saß. Zwischen einem berühmten Vater und einem findigen Sohn, zwischen Nachgeben und Aufgeben, zwischen seinen Knechten und den anderen Knechten, zwischen Gottes Plänen und seinen eigenen, zwischen familiären Fronten, alles das war Isaaks Leben. Aber letztlich war Isaak der Segensträger zwischen Generation A und Generation C. Er hat das weitergetragen, was Gott Abraham versprochen hat, hat er durch sein Leben weitergegeben und an Jakob weitergetragen, damit eines Tages der Segen, den Gott für die ganze Welt vorbereiten wollte, kommen konnte, nämlich Jesus Christus. Nächste Folie. Wisst ihr, ich habe mal sämtliche Bibelstellen gestreift, in denen der Name Isaak erwähnt wird. In der Bibel wird er 132 Mal erwähnt, in allen 66 Büchern, sein Sohn Jakob 180 Mal nur in 1. Mose. Aber in diesen 132 Bibelstellen geht es in einem einzigen Bibelvers wirklich um Isaak selbst. Ein einziges Mal geht es um ihn als Person und auch um seine Geschichte, und zwar in Hebräer 11, Vers 20. Und da heißt es, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Wie wird Isaak hier beschrieben? Als Segensträger. Durch Glauben segnete Isaak wen? Die Generationen. Jakob und Esau. Wozu? Im Hinblick auf zukünftige Dinge. Wir erinnern uns an die drei Motive. Der Läufer, der in die Ferne schauende und der Beter. Das hat Isaak ausgezeichnet. So wird sein Leben zusammengefasst. Er war der Segensträger zwischen den Generationen, weil er im Glauben auf die zukünftigen Dinge geschaut hat. Und das, liebe Geschwister, ist der Punkt, um den es geht und den ich euch ein bisschen heute vermitteln möchte. In allen anderen Bibelstellen, wirklich in allen anderen, wird zwar der Name Isaak erwähnt, aber immer in Bezug zu jemand anderem. Entweder geht es um Abraham oder es geht um Jakob oder es geht um Rebekka oder er steht im Zusammenhang mit anderen Personen. Nur einmal hier in Hebräer 11, Vers 20 geht es auch um ihn als Person. So unscheinbar ist Isaak. Und wisst ihr, genau dieses Denken, in die Zukunft zu denken, jetzt in die Generation zu investieren, im Hinblick auf die zukünftigen Dinge, dieser Bibelvers, diese Art zu denken, das hat unsere Gegend nach der Reformation, das hat den Westen geprägt, dass ich nicht nur bis heute Abend denke, sondern auf die nächste Generation, dass ich investiere im Hinblick auf die zukünftigen Generationen. Dieses Denkkonzept gibt es, weil es diesen Bibelvers gibt. Wir waren vor kurzem in Afrika und in Afrika ist es so, in Kenia, dass 99% der Menschen, die wir kennengelernt haben, nur bis heute Abend denken. Nicht weiter. Ganz wenige Menschen haben wir dort getroffen, die weiterdenken, auch an die nächste Generation. Die meisten denken bis heute Abend. Ich möchte mal das nächste Bild. Ich möchte mit diesem Bild hier schließen. Am Anfang haben wir gesagt, Isaak ein Segensträger zwischen den Stühlen, und so hat sich sein Leben sicher die meiste Zeit lang angefühlt, und vielleicht fühlt sich auch dein und mein Leben, unser Alltag, die meiste Zeit so an. Entweder berühmte Eltern oder begabte Kinder, nachgeben oder aufgeben, Gottes Pläne, die anders sind als meine Pläne, familiäre Probleme, familiäre Fronten, Brunnengraben, Geschwisterkonflikte, Eltern-Kind-Konflikte, Schwiegereltern-Schwiegertochter-Konflikte, Lüge, Täuschung, Betrug, Manipulation, Probleme um Reichtum, Erbe und Besitz und was weiß ich nicht noch alles. Leider sieht auch unser Alltag manchmal so aus, oder? Und jetzt ist die Frage, wie kannst du in diesem Alltag Glauben bewahren? Zwischen all diesem normalen Wahnsinn, so wie Isaak. Er segnete im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Das war sein Glaube, das war seine Stärke. Er sah die zukünftigen Dinge. Er gehorchte Gott und blieb in Gerar. Er grub dort Brunnen, wo Gott sagte, bleib da. Und in dieser Gegend hat er die ganzen Dinge auf sich genommen. Immer wieder neu, von Anfang an Brunnen graben, weil er wusste, Gott will mich hier haben. Nochmal, Isaaks Leben gleicht dem unseren eher als das Leben Abrahams oder das Leben Jakobs. Aber was Isaak ausmachte, er sah die zukünftigen Dinge und das ließ ihn in seinem Alltag niemals zwischen den Stühlen sitzen bleiben. Er blieb dem Glauben seines Vaters Abraham treu. Er segnete seine Söhne. Er gab nach, aber nie auf. Er akzeptierte Gottes Pläne vor seinen. Er ließ sich durch die familiären Fronten nie herunterziehen. Er hat sich dadurch den Blick für das Zukünftige nicht verbauen lassen. Das hat ihn ausgezeichnet. Und deshalb gehört Isaak zu den Erzvätern. Abraham, Isaak, Jakob, sein Name ist Teil eines Dreiklangs, so wie diese drei Blumentöpfe hier das Bild optisch vom Konzept her vervollständigen, so hören wir immer wieder seinen Namen. Abraham, Isaak, Jakob, die Erzväter, er gehört dazu. Und das wünsche ich uns auch für unser Leben, auch wenn wir manchmal oder täglich arbeiten müssen, manchmal nachgeben müssen, die Kinder streiten müssen, das Erbe aufgeteilt werden muss und der Sohn intelligenter zu sein scheint als der Vater und die Tochter noch intriganter als die Mutter. Sei ein Segensträger zwischen den Generationen. Gib deinen Glauben weiter. Segne deine Kinder im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Isaak, ein Segensträger zwischen den Stühlen im alltäglichen Leben, so scheint es. Und wenn ihn Abimelech und die anderen angeschaut haben, dann haben sie ihn so gesehen. Aber im geistlichen Leben, in der Beziehung zu Gott, im Glauben, war er ein Segensträger zwischen den Generationen. Und das mögen auch wir sein zu Gottes Ehre. Amen.